Schwestern und Brüder, wissen Sie noch, wo Sie das allererste Mal vom Coronavirus gehört haben? Eine Frage, die mir gestern in einem Interview gestellt worden ist. Wo das allererste Mal dieses Virus in mein Leben hineingekommen ist? Ich kann das für mich so sagen, erstmal nur die Nachrichten, die Presse insgesamt, Ende des letzten Jahres, Jahreswechsel, weit weg, irritierend, ja, aber doch irgendwie, wenn ich ganz ehrlich bin, ein Stückchen eine Katastrophe, wie es viele andere Katastrophen leider Gottes an den verschiedensten Stellen und Ecken unserer Welt immer wieder gibt. Erschrocken, aber wenn ich ehrlich bin, nicht wirklich betroffen. Dann aber im Februar, März natürlich, Erkrankte kamen näher und die Gedanken, was heißt denn das? Aber ich weiß auch ganz genau, dass im darüber nachdenken, was das denn wohl für mich heißen könnte, sich im Grunde genommen all das überschlagen hat, was dann noch weiter kam. Der Lockdown, die Sorge, wie kann das gehen? Das Absagen sämtlicher öffentlicher Gottesdienste, die Diskussion darüber, inwiefern wir als Priester überhaupt alleine Eucharistie feiern sollen, die Frage darüber und das Wahrnehmen, dass andere Menschen sich wirklich ganz eindrücklich rückgemeldet haben, weil es ihnen wichtig war, dass auch stellvertretend für sie mit ihnen Gottesdienst gefeiert wurde. Die Sorge langsam, um Himmels Willen, wie soll ich denn Ostern feiern können, wenn ich überhaupt keine Gottesdienste feiern darf, öffentlich? Ideen, die sich langsam entwickelt haben, wo Menschen auf ganz unterschiedliche Art und Weise zusammengekommen sind. Wahrnehmung, dass unser Team, das ich sonst regelmäßig als Seelsorgerin und Seelsorger einmal die Woche fast für einen halben Tag zusammenfindet, nur noch für eine Stunde sich am Computer sieht. Ideen, wie zusammen gefeiert werden kann. All das kam mir so. Ich weiß nicht, vielleicht wird jetzt auch bei Ihnen das ein oder andere wach, wie das in Ihrer Familie war. Traurigkeit, Menschen nicht wiederzusehen, vielleicht Enkelkinder, die Sie bis jetzt noch nicht live wiedergesehen haben, aus Sorge. Und damit verbunden, und vielleicht ist dieser Sonntag, den uns die Deutsche Bischofskonferenz ja sehr bewusst für die Menschen, die leidtragend an dieser Pandemie sind, entgegenhält. Vielleicht ist diese Frage da noch einmal ganz lebendig. Warum findet das statt? Warum gibt es solch eine weltweite Pandemie mit Millionen Infizierten, mit Millionen Erkrankten, mit Hunderttausenden von sterbenden Menschen? Gibt es die einen, die sagen, Gottes strafender Finger. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, da kann ich nicht mitgehen. Ein Gott, der so straft, ist nicht der Gott, von dem Jesus von Nazareth, der Christus, Zeugnis gegeben hat, indem er selbst als Sohn Gott ist. Und doch, warum findet das statt, ist eine Frage, die ich ja gar nicht einfach wegschieben kann. Ich kann natürlich als anderes sagen, ja, es gibt eine Schöpfung und die Schöpfung reagiert auf das, was mit ihr geschieht, in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Und wir dürfen uns, und manche Politiker machen das ja sehr gerne, Gedanken machen, wer denn wohl schuld ist. Andere mögen sagen, das ist Zufall, es geschieht. Wieder andere, und da würde ich mich einreihen wollen, fragen, was heißt das denn für mich? Wo bin ich denn jetzt gefragt? Nicht wer ist schuld oder was will Gott mir strafend sagen, sondern wo kann ich in all dem Schweren, das da ist, etwas machen, handeln, leben, eine Haltung entwickeln? Frage nach Verantwortung, auch für uns als einen ein Land, ein Volk, das reich ist, das viele Möglichkeiten hat für ganz viele andere Menschen in dieser Welt, denen es wahrlich schlechter geht. Ich gebe ehrlich zu, über die Frage nach dem Warum hat es ganz viele Gespräche gegeben. Manche Gespräche wirklich ganz nah, wo ich innerlich den Kopf schütteln musste, weil so eigenwillige Antworten sich auftaten. Manchmal Gespräche, denen ich nur aus der Distanz beiwohnen konnte, die mich aber nicht weniger irritiert haben lassen. Dann an diesem Sonntag, ich weiß gar nicht, ob die Bischöfe ihn deswegen ausgewählt haben, diese nicht wirklich einfachen Texte aus der Heiligen Schrift. Gerade die Lesung, Ezechiel. Ein Teil aus den sogenannten Gerichtsreden. Liebe Schwestern, liebe Brüder, der Prophet Ezechiel, er überlegt im Grunde genommen in sich selber, wie denn seine Wirklichkeit als Prophet aussieht, was er denn da tun muss, was seine Aufgabe ist. Und es geht darum, dass prophetisches Reden immer, nicht nur bei Ezechiel tausende Jahre vor unserem Leben, sondern auch da, wo wir vielleicht prophetisch reden können, damit zu tun haben muss, dass wir Menschen aufrütteln. Dass wir Menschen zur Einsicht bringen, dass wir Menschen auf eine drohende Gefahr hinweisen können, eine Gefahr, jetzt mal ganz hart gesprochen, des Verderbens. Genau da hinein spricht der Prophet. Er warnt und er redet. Er zieht sich nicht zurück, denkt, wie sind die alle blöd und ich habe mein besseres Wissen und ich wüsste, wie es ginge. Nein, koste es, was es wolle, er kommt heraus. Und das ist genau der Textabschnitt, den wir bekommen haben heute. Vielleicht einer, der uns ein wenig kitzeln mag, der uns aufrütteln mag, der uns als Christinnen und Christen Prophetinnen und Propheten werden lässt. Denn in unserer Taufe sind wir gesalbt zu Priestern, Königen und Propheten. Die wir getauft sind. Und dieser Textabschnitt heute erinnert uns an diese Aufgabe, vielleicht auch für uns ganz persönlich, eine Aufgabe, dass wir wachrütteln, dass wir warnen, da wo etwas schief läuft, da wo etwas aus dem Ruder gerät, da wo Menschlichkeit auf der Strecke bleibt, da wo Menschen nicht zum Leben kommen. Das hat manches Mal Konsequenzen, das ist mir klar. Aber das ist uns Aufgabe. Das ist uns Gabe, aus der heraus Aufgabe wird. Aber wie? Wie sollen wir denn so prophetisch sein? Wie können Sie denn Prophetin sein? Wie können Sie denn Prophet sein? Ein einfaches Wort spricht immer davon, nur wer redet, dem kann geholfen werden. Da hilft uns das Evangelium mit fast schon Gesprächsregeln, die ja unfassbar alt sind, 2000 Jahre, die uns aber helfen können. Wir nehmen also wahr, liebe Schwestern, liebe Brüder, da läuft was schief. Im Evangelium, man muss immer ganz klar sagen, das hat natürlich einen Textzusammenhang aus einer Wirklichkeit der damaligen Zeit, das übersetzt werden muss auf heute, auf uns. Aber es geht darum, da läuft etwas aus dem Ruder und es braucht den Umgang, wie man da reden kann, agieren kann. In biblischer Sprache es zu einer Zurechtweisung kommen kann. Eben keine Zurechtweisung, die wir gesellschaftlich manches Mal kennen, wo wir eher klein gemacht werden, an die Seite gedrängt werden oder im Grunde genommen nicht ernst und wahrgenommen werden. Die biblische Zurechtweisung, so schwer das für den Zurechtgewiesenen immer ist, und da spreche ich deutlich aus eigener Erfahrung, sie ist ein Liebeserweis. Und wie kann das gehen? Das Erste, ich suche ein persönliches Gespräch. Liebe Schwestern, liebe Brüder, was würde in unserer Gesellschaft und in unserer Kirche, in unserer Wirklichkeit doch alles besser laufen, wenn der erste Schritt ein persönliches Gespräch unter vier Augen wäre. Nicht der offene Brief in der Zeitung, nicht der Kommentar auf Facebook, nicht das Reden mit den Nachbarn, nicht das Erzählen an der Wursttheke, sondern das Reden. miteinander. Vier Augen. Das kostet Mut, weil ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich denke dann manchmal, da ist kein Zeuge dabei. Erster Schritt, biblisch gesprochen, das Gespräch unter vier Augen. Was hat mich verletzt? Ich meine das gut mit dir. Es gibt eine liebevolle Sorge dir gegenüber, deswegen spreche ich mit dir. Und ich bitte dich zutiefst, kehr doch um. Und dann die biblische Wirklichkeit ist ja sehr realistisch. Kann es passieren, dass nichts passiert? Und es gibt einen zweiten Schritt. Dann führt man noch ein Gespräch. Aber eben nicht zu zweit, sondern zu dritt oder zu viert, weil das hat so einige Wirklichkeiten. Das hilft, dass ein Gesprächsinhalt objektivierbarer wird. Ein anderer kann sagen, was er hört, kann wahrnehmen, was denn vielleicht schiefläuft oder wo der eine oder der andere möglicherweise auf der falschen Spur ist. Und es wird deutlich, der Liebesdienst ist ernsthaft gemeint. Es gibt eine echte Ernsthaftigkeit in meiner Absicht. Wenn das klappt, wunderbar. Wenn nicht, dann der dritte Schritt, wirklich einer Eskalationsstufe. Man lädt den Menschen, der gefühlt oder vielleicht auch wahrhaftig von der richtigen Wirklichkeit abgekommen ist, in die Gemeinschaft ein. Ich gebe ehrlich zu, das ist schwer. Ordensgemeinschaften pflegen das manchmal zu machen, dass Schuldbekenntnisse untereinander gesagt werden. Und darin ist mancher, auch geistlicher Missbrauch geschehen. Ich glaube, all die, die zu solch einem Gespräch, zu solch einer Eskalation einladen, die sind, davon bin ich überzeugt, sehr hoher Verantwortung unterworfen. Aber man stellt sich das mal vor, jemand in einer Schulklasse macht Blödsinn und erst nachdem man mehrere Gespräche allein oder mit anderen geführt hat, dann lädt man in die ganze Klasse ein. Boah, das ist eine Herausforderung. Das ist schwer. Und da brauchen viele Leute Verantwortung. Das Letzte, das Schwerste heißt manchmal, muss man sich trennen. Aber liebe Schwestern, liebe Brüder, diese vier Eskalationsstufen, wenn wir die mal runterbrechen auf die Wirklichkeit unserer Alltäglichkeit, dann mögen sie uns helfen, als Prophetinnen und Propheten Leute aufzurütteln, wo etwas schief läuft. Stellen wir uns doch die Menschen einmal vor, ich weiß, dass es völlig illusorisch ist, aber wie schön wäre das, die zum Beispiel eine Corona-Pandemie vollständig ablehnen, weil sie der festen Überzeugung sind, dass das alles Blödsinn, fremdgestaltet und überhaupt nicht wahr ist. Und man würde es hinbekommen, ein Vier-Augen-Gespräch zu führen. Das wäre eine Herausforderung für alle Seiten. Und man würde es hinbekommen, nicht sofort sich mit Tausenden im Internet darüber zu unterhalten, sondern wirklich in eine Auseinandersetzung gehen. Dann vielleicht in einer Gemeinschaft in ein Gespräch zu kommen. Und dann fragen Sie mich nicht, wie es gehen soll, aber nachdenken müssen wir darüber. Dann mag es irgendwann einen Ort geben, wo man sich auch trennen muss, wenn es nicht geht. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das heißt eben etwas ganz Konkretes für uns. Denn der Rahmen für all das, was ich gerade eben biblisch versucht habe, ins Hier und Jetzt zu überzeugen, der Rahmen für all das ist, dass das Ganze geschieht in einer Nähe mit Gott. Diese Nähe mit Gott heißt, vor all dem braucht es Gespräch mit Gott, braucht es Beten. Sie wissen, dass ich aus der ignatianischen Tradition herauskomme. Liebe Schwestern, liebe Brüder, hier in unserer Kirche, liebe Schwestern, liebe Brüder im Podcast, ich kann immer nur wieder sagen, eine wunderbare Gebetsübung, vielleicht die wertvollste, ist der Tagesrückblick, das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit, wahrzunehmen, was war in meinem Tag und was will Gott mir damit sagen. Nicht, was ist mein Egoismus, sondern was will Gott in dem kleinen Abschnitt meines Lebens mir mit auf den Weg geben, dass ich dann vielleicht als Prophet oder als Prophetin in das Einzelgespräch, in das kleine Gespräch, in das Gruppengespräch und im Zweifel auch in die Trennung komme. All das was wir tun, wo wir wachrütteln wollen, wo wir warnen wollen, das geschieht auch in einer betenden Haltung. Das heißt, für uns konkret, beten ist Aufgabe oder Gabe. Reden ist Aufgabe oder Gabe. Und Handeln ist Aufgabe oder Gabe. Oder vielleicht sind diese Gaben sogar Geschenke. Liebe Schwestern, liebe Brüder, beten wir mit Gott darum, beten wir zu Gott darum, reden wir mit Gott darüber, wie wir diesen Weg der Schwierigkeit einer Pandemie ebenso wie aller gesellschaftlicher und kirchlicher Schwierigkeiten wirklich gehen können. Bitten wir ihn um Stärkung, um Hoffnung, um Liebe. Danken wir ihm da, wo es Wegstrecken gibt. Und einmal ganz ehrlich, an diesem Sonntag, wo wir uns um die Betroffenen der Pandemie besonders mühen und kümmern sollen, was sind wir doch in der Lage, dankbar zu sein, wenn ich einen Blick über den Tellerrand teils unserer Stadt oder unseres Landes auf jeden Fall hinausgeben darf. Dann handeln wir. Viele haben das schon gemacht in der Pandemie. Im Nähen von Masken, im Einkaufen für Menschen, im Anrufen von Einsamen, im Reden über den Zaun hinweg, aber vielleicht auch heute im Großen, im Sammeln von Geld für Menschen, denen es schwer fällt, durch diese krisenhafte, lebensbedrohliche Situation in der ganzen Welt hinauszukommen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Pandemie wird uns noch lange, sehr lange beschäftigen. Davon bin ich fest überzeugt. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir als Christinnen und Christen trotz alledem im Diesseits und darüber hinaus hoffnungsvoll diesen Weg gehen können und gehen sollten, weil wir zutiefst wissen dürfen, auch wenn wir als Prophetinnen und Propheten, als Priesterinnen und Priester, als all die Menschen, die so wertvoll und wichtig für Gott sind, unterwegs sind, wir sind es nicht alleine. Wir sind in Begleitung mit dem einen Gott, der uns ins Leben gestellt hat und darüber hinaus zum Leben begleiten will. Immer. der Leib Christi. Gott unser Heil, in diesen Zeiten der Pandemie erfahren wir leidvoll, wie verwundbar und hinfällig, wie erlösungsbedürftig wir sind. Zusammen mit unseren Schwestern und Brüdern in der ganzen Welt rufen wir zu dir, der du allein unser Halt und Leben bist.
Wir beten für alle Kinder, Frauen und Männer, die an Covid-19 erkrankt sind, für alle, die infiziert sind oder eine Infektion fürchten müssen. Alle, die sich selbst und andere schützen. Wir denken an die vielen, die zu wenig von der Gefahr wissen oder für die es nur unzureichenden Schutz gibt. Gott, Beschützer der Menschen.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir beten für alle Menschen weltweit, die Leidtragende einer mangelhaften oder überlasteten medizinischen Versorgung sind. Fürsorglicher Gott.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir beten für alle Menschen, deren Not durch die Pandemie noch wächst, weil sie Arbeit und Wohnung verlieren oder weil sie vereinsamen. Gott, fern und nah.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir beten für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirche, in allen Ländern und Erdteilen, für alle Christinnen und Christen, die nah bei den Notleidenden sind, für die Ordensleute und Priester, die sich selbst in Gefahr bringen und von denen auch viele erkrankt oder gestorben sind. Liebevoller Gott, wir beten für die Kinder, Frauen und Männer, die während der Pandemie unter weiteren Bedrängnissen leiden, unter Hunger und anderen Krankheiten, unter Terror und Einschüchterung, Gewalt und Unterdrückung, Krieg und Bürgerkrieg. Und für alle, die wenigstens für jetzt Waffenruhe und Frieden fordern. Gott des Friedens.
Wir bitten dich.
Wir beten für alle, die mit Wort und Tat anderen Menschen in besonderer Not beistehen, die in dieser schweren Zeit vom eigenen Überfluss abgeben oder das wenige teilen, das sie selbst haben. Ihnen, doch Gott.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir beten für unsere Pfarrei, für Marlon Matiak, der am Samstag in der St. Bernhard-Kirche getauft wird, aber auch für unsere Toten. Gott des Lebens.
Wir bitten dich, erhöre uns. Allmächtiger, gütiger Gott, Schöpfer der Welt und Herr über Leben und Tod, in dieser Zeit der Unsicherheit und Krankheit brauchen wir deinen Schutz und Segen. Deiner Liebe vertrauen wir uns und die Welt an und danken dir für die Hoffnung auf wirkliches Leben. Dir sei die Ehre, heute und morgen bis hinein in deine Ewigkeit.
Thank you. zählt, ist, wie einer mit dem anderen umgeht, ist, wie miteinander gesprochen wird, ist, wie du dich stark machst für den anderen. Was zählt, ist, wie du dich abhebst von der gängigen Meinung, ist, wie du gegen Unrecht aufschreist, ist, wie du Verantwortung übernimmst. Was zählt, ist, was du wirklich denkst, ist dein Mitgefühl, ist deine Zivilcourage.
So wollen wir Gott um seinen reichen Segen bitten. Der Herr sei mit euch. Und so segne, behüte und begleite euch und all die, die in eurem Herzen wohnen, der gute und dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. So geht hin in Frieden.